Ich bin gerne gekommen hierher, nachdem ich ja vor vielen Jahren schon mal länger hier war. Ich habe mal nachgerechnet, es muss 94 bis 98 gewesen sein, dass Ursula und ich hier waren. Meine Frau lässt auch herzlich grüßen. Ursula, sie ist gesundheitlich leider recht eingeschränkt im Moment oder die letzte Zeit, sodass sie nicht mitkommen kann. Aber ich habe herzliche Grüße mitgebracht. Ich bin vorhin auch mal durch die Räume gegangen, auch durch die Halle dort unten oder dort hinten, wo wir damals auch schon Jugendanlässe durchgeführt haben. Und ja, wo ich mein Büro hatte, auch da hinten. Das waren noch Zeiten, gell? Und es ist schön zu kommen und Bekannte und frühere oder ehemalige oder immer noch Freunde zu treffen. Ehrlich gesagt schmerzt es mich aber auch, andere nicht mehr zu treffen, mit denen ich auch sehr gute Erlebnisse gemacht habe. Und ja, und irgendwie hat mich das ein bisschen verwirrt, so aus der Ferne zu hören, was da so passiert ist, offenbar bei euch in der Gemeinde. Ja, das ist eine Realität, der wir uns stellen. Und ich habe jetzt gedacht, heute mache ich Fortsetzung mit meiner Predigt und knüpfe an das, was ich letztes Mal als Haupttext mitgebracht habe, nämlich dem Psalm 23. Das war der Vers 1. Der Herr ist mein Hirte. Ihr seht es auf der Leinwand. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Die dabei waren, erinnern sich vielleicht noch so vage. Und die anderen, die es vielleicht nachhören möchten, können das, glaube ich, auch bei euch auf der Webseite nachhören. Ja, ich habe also den Psalm 23. Und dieser Psalm wird ja besonders dann gelesen oder oft gelesen in Zeiten der Schwierigkeiten oder in Zeiten der Not oder auch am Sterbebett. Wohl auch, weil der Schreiber oder der Verfasser des Psalms selbst schwierige Zeiten durchgemacht hat. David hat ihn geschrieben. Von den 150 Psalmen, die es gibt, werden, glaube ich, an die 60 ungefähr dem David zugeschrieben, wo es in der Einleitung heißt, ein Psalm Davids. Und etwa 10, 15 sind biografische Psalmen, also die David in einer konkreten Lebenssituation erlebt hat oder geschrieben hat. Und er hat, ja, weil er ein poetisch veranlagter Mensch war, hat er Lieder draus gemacht. Also aus den Erlebnissen, aus dem alltäglichen Leben, aus den Höhen und Tiefen seines Lebens hat er Lieder geschrieben, die dann sozusagen das Gesangbuch des Volkes Israel geworden sind. Und wir finden sie bis heute in den Psalmen im Alten Testament. Also wenn jemand wusste oder weiß, was es bedeutet, dass sein Leben aus dem Ruder läuft und dass er nicht mehr alles im Griff hat, dann ist es der David. Wenn man da mal nachliest im Alten Testament, ja. Und doch hat David diesen Psalm 23 offenbar geschrieben, als er eine schwierige Phase überwunden hat oder in einer eher ruhigeren Phase seines Lebens. Und da fließen eigene Erfahrungen mit ein in die Verfassung dieses Psalms. Und er erlebt Gott als seinen Hirten. Er hat ja selbst jahrelange Auseinandersetzungen erlebt mit seinem Vorgänger Saul, wo er auf der Flucht war. Und er hat sogar aus der eigenen Familie, seinen Sohn Absalom, einen seiner ärgsten Gegner gehabt, der ihn umbringen wollte. Also es waren schon stellenweise, oder nicht nur stellenweise, sondern phasenweise über Jahre, über etliche Jahre, war er in ganz schwierigen Lebenssituationen. Und er vergleicht sein Leben auf der Flucht von einem Versteck zum anderen mit dem Nomadenleben eines Schafhirten. Ich komme da gleich noch drauf zurück. Und die Bibel verwendet also diese Metapher oder dieses Bild des Hirten an vielen Stellen bis hin zum Neuen Testament, wo von Jesus, dem guten Hirten, die Rede ist, der sein Leben für die Schafe gegeben hat, dass die Menschen gerettet werden können. Also warum nutzt die Bibel, warum nutzt Gott diese Metapher, dass Gott ein Hirte ist oder der Hirte ist? Ich habe dem ein bisschen nachgeforscht und möchte dazu einige Aspekte sagen. Der Schafhirte ist ja verantwortlich praktisch, also wenn wir von einer Schafherde ausgehen, für die Schafe, für die Herde. Er hegt sie, er pflegt sie. Er ist für den Schutz und für den Bestand der Schafe verantwortlich. Er lebt nahe mit den Tieren. Er bleibt sogar nachts bei der Schafherde und beschützt seine Tiere vor Räubern und auch vor Raubtieren. Und wenn das Gras abgeweidet war, dann war es seine Aufgabe, mit der Schafherde zum nächsten grünen Flecken zu wandern, zu pilgern, sich auf den Weg zu machen, damit die Schafe genug Versorgung hatten. Und in der Regel hat der Hirte keinen festen Wohnsitz gehabt, sondern er war, weil es ja nicht in dem Sinne einen Winter gab wie bei uns mit Schnee, in der Region, in der das erlebt und aufgeschrieben wurde. Er wanderte mit der Herde von einem Wasserloch zum nächsten und unterwegs haben sie dann eben versucht, Grünfläche zu finden. Und dabei musste man auch durch schwieriges Gelände gehen. Das waren nicht so ebene Wiesen, ihr habt hier neben dem Gebäude auch so eine große Wiese, sondern da gab es viele Hindernisse. Da gab es Stock, Stein, da gab es Disteln, da gab es Dornen, da gab es Felsen, da gab es Abhänge, da gab es Hügel, da gab es Berge, da gab es Wüste, Gebiete und auch Schluchten. Und der Hirte musste mit allen Sinnen wach bleiben, damit er die Schafe richtig führen kann, um sie zur nächsten Stelle zu bringen, wo sie dann trinken und essen, fressen konnten. Oft wird auch in der Bibel der Hirte in seiner Wächterrolle beschrieben. So finden sich in der Bibel zahlreiche Vergleiche, auch dass ein Prophet zum Beispiel, der Prophet mit einem Hirten verglichen wird und seine Schützlinge mit den Schafen oder auch das Volk, das angeleitet werden soll, wird mit Schafen verglichen. Und die Bibel gibt einige Auskünfte, was ein guter Hirte tut. Ich habe das mal hier aufgeschrieben, ein paar Aspekte aus Hesekiel Kapitel 34. Das ist ein sehr ernsthaftes Kapitel, wo der Prophet Hesekiel im Auftrag Gottes sich mit den Hirten Israels auseinandersetzt. Und was ein guter Hirte tut, ihr könnt das selber nachlesen, ich habe das schnell hier zusammengefasst. Ein guter Hirte, er stärkt das Schwache, er verbindet das Verwundete oder Gebrochene. Es gab Situationen, wo ein Schaf sich das Bein gebrochen hat und dann hat der Hirte einen Stock angelegt und umwickelt, hat also so eine Art Gipsverband eingelegt, dass es wieder heilen konnte. Das hat ein Hirte getan. Er hat kranke Schafe geheilt. Er hat das Verirrte zurückgeholt und das Verlorene hat er gesucht. Weil das waren nicht so eingezäunte Schafherden, wie wir sie haben, mit Elektrozaun, sondern das waren eben Herden, die frei liefen. Es gab auch keine Schäferhunde zur damaligen Zeit, wie wir das heute kennen, sondern der Hirte musste genauestens aufpassen. Also das tut normalerweise ein guter Hirte. Und Hesekiel, der Prophet im Alten Testament, rechnet jetzt mit den Führern des Volkes ab und sagt, anstatt dass ihr das tut, was ein Hirte tun soll, macht ihr das, ihr habt euch selbst geweidet, sagt er, nicht die Herde. Die Milch und das Fett der Schafe haben sie genossen. Von der Wolle haben sie sich gekleidet. Das Gemästete haben sie geschlachtet. Und mit Härte haben sie darüber geherrscht. Also anstatt die Aufgabe des, ich sag mal, guten Hirten wahrzunehmen, der zum Wohl der Herde sich einsetzt, haben sie sich selbst geweidet. Und die Folge davon war, ja, wir lesen das auch in Kapitel 34, ich bin, glaube ich, zu weit. Oder fehlt eine Folie? Dann sage ich es also, meine Schafe haben sich zerstreut, weil sie keinen Hirten haben, sagt Gott hier. Also da ist niemand, der sich um sie gekümmert hat, um die Schafe. Sie wurden den Tieren des Feldes zum Fraß. Sie irrten umher auf allen Bergen und auf jedem hohen Hügel und sie sind über das ganze Land zerstreut. Also nicht eine homogene Herde, sondern sie sind überall verstreut. Niemand ist da, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Ja, also das ist so ein kleiner Exkurs in den Propheten, in das Prophetenbuch Hesekiel, wo es auch um Hirten geht. Und Hesekiel sagt im Auftrag Gottes, ich setze dieser Ungerechtigkeit ein Ende. So spricht der Herr ab Vers 11. Von nun an will ich mich selbst um meine Schafe kümmern und für sie sorgen, wie ein Hirt seine Herde zusammenbringt, die sich in alle Richtungen zerstreut hat. So werde auch ich meine Schafe wieder sammeln. Ich rette sie aus all den Orten, wohin sie an jenem dunklen, schrecklichen Tag vertrieben wurden. Und er verspricht eben und er redet von dem guten Hirten, von dem Messias, der kommen würde. Einige Zeit später im Neuen Testament lesen wir davon, da wird das in der Person von Jesus Christus Wahrheit, dass der gute Hirte kommt, der sein Leben lässt für die Schafe, der sich engagiert für die Schafe. Also das sind so einige Aspekte zum Thema Hirtendasein. Und heute habe ich einen Vers aus Psalm 23, den wir miteinander anschauen wollen oder über den ich etwas sagen möchte. Und zwar ist das der Psalm 23, Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Oder wie es in einer moderneren Übertragung heißt, gehe ich auch durch die nachtschwarze Schlucht, fürchte ich doch kein Unglück, denn du bist mit mir unterwegs. Dein Stock, dein Stab, sie geben mir Zuversicht. Also aus diesem Vers habe ich vier Aspekte, zu denen ich etwas sagen möchte. Das eine ist, also vier Tatsachen aus dem Psalm 23, Vers 4. Ja, es gibt auf dem Weg, auch auf dem Weg der Nachfolge, dunkle Stunden oder dunkle Phasen. Ja, das gibt's. Hier lesen wir davon. Zweitens, ja, es gibt Zeiten, wo David Angst hatte, wo wir Angst haben, wo wir Furcht erleben. Und ja, es ist auch wahr, die in der Herde Gottes sind, die Jesus nachfolgen, die Gott nachfolgen, erleben, dass der gute Hirte da ist. Der dritte Aspekt, Gott ist da. Und der vierte Aspekt, ja, Gott sorgt für uns und er setzt sich für uns ein. Also zum ersten Punkt. Es gibt dunkle Phasen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Israel wart. War schon mal jemand von euch in Israel? Ja, dort, danke, da ist es so, ich glaube ab 17 Uhr oder in der Sommerzeit, 17, 18 Uhr, da kann es innerhalb von kürzester Zeit rabenschwarze Nacht werden. Wird es ganz dunkel, also hier dauert das viel länger und da geht's, da macht es Klick und plötzlich ist alles dunkel. Und Ich habe auch dieses unwegsame Gelände in den Wüstengebieten von Israel selber schon durchwandert, über Hügel, Berge, Steppen, Steinwüsten, also wo die Hirten mit ihren Schafen durchziehen. Und auch Schluchten habe ich durchwandert. Und wenn man die Zeit nicht berücksichtigt, also wenn du meinst, um 17 Uhr noch losgehen zu müssen für eine zweistündige Wanderung, dann bist du plötzlich umgeben von finsterer Nacht. Und das ist hier das Bild. Wenn ich durch das finstere Todestal gehe, übersetzt Luther, aber es heißt eigentlich hier, die rabenschwarze Nacht, die Nacht, die Schatten der Nacht, die einbrechen. Und das willst du als Hirte einfach nicht erleben, dass du in so einer, zu so einer Zeit in einer solchen Schlucht bist. Denn da gibt es Stolpersteine in der Schlucht, da gibt es keine Fluchtmöglichkeit. Links und rechts gibt's steile Abhänge, keine Fluchtmöglichkeit. Es gibt knorrige Wurzeln, über die man stolpern kann. Vielleicht hier eine sumpfige Stelle und vielleicht irgendwo im Hinterhalt ein wildes Tier, weil die Raubtiere haben sich auch in solche Schluchten zurückgezogen, weil sie wussten, die Schafe oder andere Säugetiere kommen zu den Wasserstellen, um dort zu trinken. Oder auch Räuber haben sich in diesen dunklen Schluchten, in diesen Tälern aufgehalten. Und da stellen sich einem schnell mal die Nackenhaare auf, wenn du in der Dunkelheit durch so eine Schlucht, durch so ein Tal gehen musst. Alle Sinne sind aufs Äußerste gespannt. Und das ist überhaupt nicht lustig, wenn ich also morgens oder auch am Abend oder auch in der Nacht meinen Spazierweg mache in Amlikon, wo ich wohne, und plötzlich kommt ein freilaufender Hund und knurrt dich an. Also ich habe es sowieso nicht so mit Hunden, ehrlich gesagt. Und da habe ich gemerkt, ich stand von oben bis unten unter Strom. Und ähnliches Gefühl muss das für einen Hirten sein, der durch so ein dunkles Tal geht mit seiner Herde. Und er hat Verantwortung eben, die er versucht wahrzunehmen. Ja, es gibt auf unserem Lebensweg solche dunklen Phasen. Wie gesagt, der Hirte war Nomade, der war mit der Herde unterwegs von einer Stelle zur anderen. Und unterwegs musste man dadurch, im wahrsten Sinne des Wortes, durch diese dunklen, schattenreichen Täler, wo es einem nicht so wohl ist. Und das Leben als Christ ist auch nicht ein Wandeln auf sonnigen Höhen, wie es mal einer gesagt hat, wo wir auf saftigen Wiesen ausruhen und baden in dem endlosen Segen Gottes, den wir erleben. Es gibt solche Phasen, klar, wo wir fast wie so eine Art Schlaraffenland erleben, wo alles problemlos ist und alles im Überfluss vorhanden ist. Aber es gibt eben auch diese dunklen Stunden. Und davon spricht hier oder schreibt hier der David. Phasen der Dunkelheit. Durststrecken, die zu überstehen sind. Da müssen wir durch, wenn der Hirte zur nächsten Weidefläche kommen will mit seiner Schafherde. Ja, es gibt diese dunklen Stunden, es gibt diese dunklen Phasen und da müssen wir durch. Es gibt keine Abkürzung. Der zweite Aspekt ist hier, ja, und dann haben wir Angst, dann kennen wir auch die Furcht. Phasen, in denen wir es mit der Angst zu tun bekommen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so richtig Angst hattest, wie du das erlebt hast. Das hat auch mit allen Sinnen zu tun und man ist plötzlich hellwach und das ist ein unangenehmes Hellwachsein, hellwach vor Angst. Und David hat das auch erlebt. Er sagt zwar hier, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. Also er fürchtet sich hier nicht, aber er hat auch Phasen der Furcht erlebt. Wenn wir schon von dem Psalmen sprechen, Psalm 55, Vers 6, schreibt er, Angst und Schrecken kommen über mich. Entsetzen will mich ergreifen. Also der David stand mitten im Leben drin, auch im Psalm 69, Vers 18 sagt er, mir ist Angst, denn ich bin sehr bedrängt. Ich habe Angst, ich bin sehr bedrängt. Erhöre mich Gott. Er wendet sich in so einer dunklen Phase an Gott. Und er spricht sogar mit seiner eigenen Seele. Hier im Psalm 23 heißt es, ja, Gott erquickt meine Seele. Aber hier im Psalm 42, was ängstigst du dich so, meine Seele, und stöhnst so in mir? Setze doch deine Hoffnung auf Gott, dann werde ich ihn noch einmal loben, weil er mir nahe kommt und mir hilft. Also was ängstigst du dich, meine Seele, sagte David im Zwiegespräch mit sich selbst und seinem inneren Menschen. Also er kannte diese Phase der Dunkelheit, kürzer oder länger, und er kannte diese Furcht. Hier in Psalm 23, Vers 4 ist es aber anders. Er ist nicht in einer großen Furcht, in einer Angst gefangen, sondern es heißt, gehe ich auch durch die nachtschwarze Schlucht, fürchte ich doch kein Unglück. David ist da durchgegangen, und in dem Durchgehen durch dieses schattenreiche, dunkle Tal hat er etwas erlebt. David hat sich seinen Ängsten gestellt. Er ist nicht davor weggelaufen, obwohl er auf der Flucht war, viele Jahre seines Lebens. Im Vertrauen auf Gott, den guten Hirten, hat er diese Phasen überwunden. Und er kann hier sagen, ich fürchte kein Unheil. Also er hat die Furcht überwunden. Er ist nicht stehen geblieben, da in diesem dunklen Tal. Er ist weitergegangen, hindurchgegangen, auf ein Ziel zugegangen. Da ist Licht am Ende des Tunnels. Gehen wir weiter darauf zu. Die dunklen Phasen unseres Lebens sind nur dann endlos, wenn was? Wenn wir stehen bleiben. Der dunkle Tunnel ist eine Realität. Und er ist dann endlos, der Tunnel der Dunkelheit, wenn wir mitten im Tunnel stehen bleiben. Ich weiß noch, als Kinder da in der kleinen Ortschaft Hückeswagen in Deutschland, wo ich aufgewachsen bin, gab es eine alte Eisenbahnstrecke, die nur noch selten von einem Schienenbus bedient wurde, und ab und zu fuhr eine Dampflokomotive dadurch. Und da gab es einen Tunnel, den Hösieper Tunnel. Der war zwar nur 300 Meter lang, aber es war eine Mutprobe für uns als Kinder, wer sich traut, durch diesen unbeleuchteten Tunnel zu gehen. Und eines Tages sind wir da in dem Tunnel, und von Weitem, wir hören das Knistern in den Gleisen, da kam ein Zug angebraust. Wir waren mitten in dem Tunnel drin, und es war eine Dampflok, die spuckte da diesen Dampf und den Ruß und Dreck. Und da war so, Gott sei Dank war da so eine Nische, wo wir uns dann zurückgezogen haben, und die Dampflok brauste da durch. Also, und wir haben uns, nachdem sie vorbeigefahren war, ganz schnell auf den Weg gemacht, denn da hinten war das Licht. Und dahin mussten wir. Also, es gibt dunkle Strecken, ja, aber wir bleiben dann nicht stehen oder vielleicht eine kurze Zeit stehen, bringen uns in Sicherheit, bis die große Gefahr vorüber ist. Aber dann geht es weiter Richtung Licht, da wo dann die Luft besser ist und wo es uns wirklich besser geht. David hat erlebt, im Tunnel des finsteren Tales war er nicht allein. Ich war damals auch nicht allein in diesem Tunnel. Mit meinen besten Freunden war ich da unterwegs. Das hat mir schon sehr, sehr geholfen. Aber David sagt, ich fürchte kein Unglück, wenn ich in so einem dunklen Tal bin, weil du, Gott, bei mir bist. Diese finstere Stunde oder diese dunkle Begebenheit wird zu einer Stunde der Begegnung mit Gott. Vorher heißt es in dem Psalm, der Herr ist mein Hirte, er redet vom Er. Er lagert mich, er führt mich, er erquickt meine Seele. Aber hier in diesem dunklen Tal kommt es plötzlich zu einem Du. Jetzt kommt es zum Du. Du, Gott, bist bei mir. Du, Gott, tröstest mich. Die Furcht muss mich nicht lähmen. Ich gehe im Vertrauen auf den guten Hirten weiter. Und wenn ich richtig gezählt habe, gibt es 77 Mal die Aussage in der Bibel, fürchte dich nicht, vertraue nur oder glaube nur. Und dann wird auch die Begründung angegeben, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Das fürchte dich nicht hat der David erlebt in der Begegnung mit Gott. In dem dunklen Tal. Und darum machen auch dunkle Stunden, machen auch leidvolle oder ich sag mal so, können auch leidvolle Erfahrungen sogar den Unterschied machen, dass ich Gott in der Verzweiflung der Dunkelheit und in der Angst, die mich peinigen will, Gott den Lebendigen erlebe und seine Nähe plötzlich erfahre, erlebe und die Furcht weichen muss, weil ich weiß und erlebe, der lebendige Gott ist bei mir. Gott ist da. Auch Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ich bin bei euch. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeitalter. Und wir leben ja nur wirklich in unglaublich umtriebigen Zeiten, jetzt weltpolitisch gesehen. Und ich kann jetzt da nicht groß drauf eingehen, aber manchmal macht mir das auch Angst und Bange. Und manchmal muss ich mich richtig zwingen, morgens nicht als erstes schon irgendwelche bekloppten Nachrichten, entschuldige den Ausdruck, zu sehen und muss den Knopf gar nicht erst einschalten. Was da an Verrücktheiten präsentiert wird stellenweise, ist schon speziell. Also an mir geht das nicht spurlos vorüber. Ich kenne auch da ängstliche oder befürchtende Situationen, wo ich mich frage, wie soll das alles noch werden? Jesus hat gesagt, ich bin bei dir. Und so ist es auch meine Erfahrung. Wir haben auch in den Jahren unserer Ehe, Ursula und ich, in den vielen Jahren des Gemeindedienstes, ich war ja 35 Jahre Pastor oder bin heute noch als Lehrer aktiv bei Frontiers in der Kandidatenschulung, wo ich viel mit Menschen zu tun habe und wo ich merke, es gibt angstvolle Situationen, wo es einem zum Fürchten ist, aber wir haben dann auch die Nähe Gottes erfahren. Und davon berichtet hier der David. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, ich muss mich nicht fürchten. Die Angst muss mich nicht knechten, denn du, Gott, bist bei mir. Und dann fragt ihr euch bestimmt, ja, was hat es jetzt mit dem Nächsten auf sich? In Vers 4 heißt es, dein Stecken und Stab trösten mich. Kann ein Stock trösten? Also ich habe schlechte Erfahrungen mit dem Stock gemacht. Ich bin noch von dem Jahrgang, wo man in der Schule auch einen Stock hatte, der Lehrer. Und wenn da was nicht so richtig war, dann gab es einen Klaps oder auch mehr. Und wir hatten einen Lehrer, der war besonders gut geeignet oder besonders befähigt, Schülern eine Ohrfeige zu verpassen. Man musste sich extra auf ein Podest stellen und dann kam der und paff, hat der voll eins um die Ohren gehauen. Also ein Stecken, also Gott sei Dank ist es heute anders. Inwiefern kann ein Stecken oder kann ein Stab trösten? Wie ist das möglich? Nun, das sind hier zwei Handwerkszeuge eines Hirten, die genannt werden. Es gibt in der Bibel noch andere Handwerkszeuge, die auch David benutzt hat. Hirtenwerkzeuge, welche waren das? Die Schleuder, er hat den Goliath platt gemacht damit. Eine Hirtentasche, er hat wahrscheinlich auch eine Flöte, eine Hirtenflöte gehabt, das gehörte so dazu. Man hatte ein Schermesser als Hirte, weil wenn ein Schaf sich so gründlich in einer Dornenhecke verfangen hatte, dann konntest du dir, dass das nicht rausging, du musstest die Wolle abschneiden und das Schaf so befreien. Darum hatten sie ein Schermesser dabei. Und sie hatten natürlich auch ihren Stecken dabei. Ich habe jetzt nur so ein kleinen, mickrigen, aber die waren viel länger und dienten nicht nur zum Abstützen des Hirten, sondern, warum haben die den Bogen? Da konntest du die Schafe zurückziehen, wenn da jetzt die, die Schlucht war und das Schaf war neugierig und guckt natürlich, dann hat der Schäfer, zack, hat das Schaf zurückgezogen. Also das sind Aspekte, der Stab und dann gab der Stecken und der Stab. Und dann gab es auch den Schäferhaken. Ach, da ist es. So ein, dein Stecken und Stab trösten mich. Also der Stecken. Manche übersetzen es als Rute, aber es ist so ein Stab, der aus einem Wurzelholz geformt wurde und ein verdicktes Ende hatte. Teilweise wurde da sogar noch Metall drauf getan und wurde gebraucht wie eine Keule. Und die hatten das an einem Lederband um die Hüfte gehängt, im Gürtel oder wie auch immer das genau war. Und es war, wie gesagt, ein knotiges Ende, das als Schlagwaffe benutzt werden konnte. Und David selber schreibt auch, oder es wird über ihn in 1. Samuel 17 berichtet, war mit einer solchen Keule unterwegs, als er einem Bären nachlief, oder es ist auch von einem Löwen die Rede, und mit diesem keulenartigen Werkzeug auf den Löwen einschlug und das Lamm, das der im Rachen hatte, so gerettet hat. Also unter Einsatz seines Lebens hat der Hirte das Lamm oder eben das Tier gerettet. Und das wird hier beschrieben. Also wie kann so ein Stecken trösten, indem das Schaf weiß, mein Hirte schützt mich vor wilden Tieren. Oder wenn da ein Räuber kommt, der stehlen will, um sich zu bereichern, da ist der Hirte, der im Notfall zuschlägt. Falls es doch einmal Opfer einer Attacke des Feindes werden sollte, wusste das Schaf, der Hirte rettet mich, er schlägt das wilde Tier mit dem Stecken. Er schreckt nicht davor zurück, diese Keule gegen Räuber, gegen Feinde einzusetzen. Das Schaf muss nicht kämpfen. Es ist einfach da in der Herde. Der Hirte schaut. Kämpfen tut wer? Der Hirte. Das ist für mich ein ermutigender Hinweis auf eine wichtige Tatsache. Sicher, wir sind in einem geistlichen Kampf, aber Gott kämpft für uns. Gott sprach auch zu Mose und auch zu Nehemia, zu Mose zum Beispiel, als sie aus Ägypten geflüchtet waren und vor dem Schilfmeer, vor ihnen das Meer, unüberwindliches Hindernis, hinter sich die ägyptische Armee. Und dann heißt es, Gott spricht zu ihm, ich werde für euch streiten und ihr werdet stille sein. Oder auch zu Nehemia bei dem Bau der Mauer. Angesichts einer großen feindlichen Armee oder von Feinden, die spotten und sagen, das wird nie was. Da heißt es, unser Gott wird für uns streiten. Es ist für mich auch ein großer Trost, dass Gott sich für uns einsetzt, weil wir ja seine Herde sind. Jesus hat den Feind besiegt. Er hat uns aus dem Rachen des brüllenden Löwen befreit, uns gerettet, der brüllende Löwe, der uns verschlingen wollte. Dann, also daran erinnert uns eben dieser Stecken, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und dann ist auch noch der Stab. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich habe da ein Foto mitgebracht. Dieser Hirtenstab, das war ein längerer Stab mit einem hakenähnlichen Ende und wird darum auch Hirten, wie heißt es? Schäferhaken auch genannt. Und Die waren in den biblischen Zeiten weit verbreitet, eben als Wanderstab für den Hirten, aber eben auch als Werkzeug, um Tiere vor dem Abstürzen zu retten. Also hier dieser größere Haken, der wurde hier gebraucht. Und dieser Schäferhaken, der war genauso groß, wie dass er den Fuß eines Tieres einhaken konnte und das Tier an dem Fuß oder an dem, wie sagt man, eben zurückzuziehen. Der Schäferhaken, der Stab wurde gebraucht, um ein Tier, das irregeleitet war oder das drohte abzustürzen, zu retten, indem der Schäfer, der mit allen Sinnen bei der Sache war und gemerkt hat, das Tier zurückgezogen hat. Also der Stecken, der Hirte braucht den Stecken gegen Feinde, gegen Bedrohung und den Stab, den Hirtenstab als Wanderstab, aber auch als Schäferhaken, mit dem er ein Tier zurückziehen konnte und so retten konnte. Verletzungsfrei. Das hat den Tieren nicht wehgetan. Er konnte die Tiere zurückholen zur Herde. Und so konnte er sie vor dem Absturz in einer Schlucht retten oder auch wilde Tiere abwehren. Und darum ist dieser Hirtenstab, meistens sieht man ja, wenn man ein Foto sieht, ein Hirt mit eben diesem Stab, ein Hirtenstab, ein Bild sowohl für die Stärke als auch für die Fürsorge des Hirten, der wache Sinne hat und aufpasst, wie es seinen Schafen geht. Und er mit dem Hirtenstab die Richtung der Herde angibt und er sorgt nachhaltig dafür, dass die Richtung auch eingehalten wird. Und er unterstützt schwächere Tiere auf dem Weg mit dem Stab. Und wenn ein Tier, wie gesagt, drohte abzustützen, dann hat er schon mal den Stab in die Erde getan und hat das Schaf so an der Seite gestützt, dass es eben nicht abgestürzt ist. Also dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Es ist ein Trost auch für mich zu wissen, dass die ganze Verantwortung nicht bei mir liegt oder auch bei uns. Und ich selbst als Pastor habe das in vielen Jahren auch immer wieder erlebt. Nicht ich bin die letzte Instanz, die über, ich sag mal, Gedeih und Verderb entscheidet, sondern über mir ist immer noch Gott, der Hirte, und er hilft auch mir. Inwiefern kann das ein Trost für uns sein? Ich komme zum Schluss. Gott gibt auch in unserem Leben den Kurs an mit seinem Stab, auch in der Gemeinde. Zumindest ist das sein Plan. Und wichtig ist, dass wir auf ihn hören. Manchmal laufen die Dinge aus dem Ruder oder die Herde droht auseinanderzulaufen. Und der Hirte, Gott, der Hirte, hilft den Schafen wieder zurecht. Er bringt sie zurück auf den rechten Weg. Und ich habe ein paar seelsorgerliche Fragen, die mich selber beschäftigen und die ich euch auch weitergeben möchte. Also der Stab erinnert uns daran, der Herr will uns zurückziehen von eigenen Wegen und Gott lenkt uns auf dem richtigen Weg. Seelsorgerliche Fragen. Wo erlebe ich ein finsteres Tal? Oder ich frage, wo erlebst du? Zur Zeit oder in letzter Zeit ein finsteres Tal, in dem dich Furcht befallen will. Und die Frage ist auch, wovor fürchte ich mich denn jetzt? Mir hat es in der Seelsorge, die ich selber auch brauche und auch in Anspruch nehme, ich bin nicht der Seelsorger für alle anderen und selber brauche ich das nicht, sondern in meiner Seelsorge, wo ich mit meinem Berater spreche, kann ich auch darüber sprechen, über meine Befürchtungen, über meine Ängste. Wovor fürchte ich mich? Manchmal ist so eine latente, undefinierbare Furcht, die mich wie antreibt. Und Furcht, Befürchtungen sind ein schlechter Antreiber. Und wir müssen uns auch dem stellen und das versuchen herauszufinden. Ja, wovor fürchte ich mich? Und in dem ganzen Handeln des Lebens, das du jetzt im Moment durchläufst oder auch in den letzten Jahren durchläufst, frag dich, wovor wollte mich denn der gute Hirte schützen, als das und das geschehen ist? Wovor schützt dich der gute Hirte? Oder eine andere Frage, welche Verletzung oder Wunde braucht die Versorgung durch den Hirten? Also so wie ich mich den Ängsten und Befürchtungen stelle und sie versuche zu benennen, denn dann erst kann ich sie auch bewältigen mit Gottes Hilfe, weil er dabei ist, weil er mit uns unterwegs ist. Aber so ist es auch mit unseren Wunden und Verletzungen, die wir erleben, dass wir auch sie benennen und sie dem Hirten, den guten Hirten hinhalten und sagen, Herr, ich brauche jetzt nicht ein Pflaster, ich brauche einen ordentlichen Verband, der meine gebrochene Knochen, also den gebrochenen Knochen, wieder Festigkeit gibt. Oder die andere Frage, wo brauche ich denn Stützung, wo brauche ich Trost auf dem Weg? Und eine letzte Frage, von welchen eigenen Wegen will mich der Schäferhaken zurückziehen? Ich habe schon Wege gewählt und habe gedacht, das ist es. Und dann hat Gott irgendwie hat mich zurückgezogen und aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen damals, ich wusste nicht warum und weshalb, aber im Nachhinein muss ich sagen, Gott hat mich hier und da mit seinem Schäferhaken von eigenen Wegen zurückgeholt. Und die Frage ist, wo muss ich heute umkehren? Wo bin ich heute auf dem falschen Weg? Die Bibel braucht diese Bezeichnung Buße tun. Wo muss ich umkehren, Buße tun, um Vergebung bitten? Also hier heißt es eben in dem Psalm, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich bete zum Abschluss der Predigt. Herr Jesus, du bist der gute Hirte. David hat dich, den lebendigen Gott, erfahren im Alten Testament. Wir sind im Neuen Testament, wir sind darüber hinaus in der heutigen Zeit. Du bist der gute Hirte. Und ich bitte dich, dass du auch seelsorgerlich in unseren eigenen Herzen, in unserer Herde wirkst, dass du dein Heil schenkst, dass du uns nah bist, auch in den dunklen Tälern, die wir durchlaufen, dass du uns beschützt, dass du für uns kämpfst, dass du uns auf den richtigen Weg zurückziehst, dass du uns versorgst, dass du uns Stützung und Trost gibst. Ja, Herr, ich danke dir dafür und ich bitte dich, dass du dich auch erbarmst über uns als Gemeinde, auch über Gemeinde Rheineck, über Männer und Frauen, Kinder, verschiedene Generationen hier in der Gemeinde, denen, die noch in Anführungszeichen da sind und denen, die jetzt nicht da sind, Herr, ich bitte darum, dass du, der gute Hirte, dich erbarmst über diese Situation und dass du deine Herde zusammenführst, dass du uns Gnade schenkst, dass dein Reich sich weiter ausbreiten kann, auch hier unter uns. Danke, dass du uns vorangehst. Danke, dass du gute Ziele für uns hast. Wir preisen deinen Namen, Jesus Christus.